NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Thema heute in Ihrer Redezeit: Angriffe aus dem Netz. Wie können sich Verbraucher schützen? Die für Sie wie immer kostenlose Telefonnummer ist die 08000 441777. Angriffe aus dem Netz, Angriffe im Netz. Wie können sich Verbraucher, wie können wir uns dagegen schützen? Große Aufregung in der vergangenen Woche bei vielen Kunden der Telekom. Abgeschnitten von den internationalen Datenströmen taumelten sie durch die digitalen Welten, wenn sie überhaupt noch taumeln konnten. Ein Angriff auf die sogenannten Router, also dass diese Verbindungsstellen zwischen den heimischen Netzwerken und dem Internet, hatte viele Anschlüsse lahmgelegt. So schlimm das für viele war, die Rede war immerhin von 900.000 Betroffenen. Die Täter haben offenbar ihr Ziel letztlich nicht erreicht. Sie wollten offenbar in die Computer und Netzwerke der Nutzer eindringen. Doch solche Angriffe, die wird es wohl auch weitergeben. Sie gab es auch schon. Wie sicher ist also das Leben zwischen Bits und Bytes? Gibt es ein Sicherheitsnetz im weltweiten Netz?
Ich kann halt auch immer versuchen, möglichst schnell Updates zu installieren, aber ich mache grundsätzlich kein Online-Banking, so sehr meine Hausbank mich auch dazu nötigt. Ich tue es nicht. Es gibt immer Sicherheitslücken und es gibt Leute, die nichts anderes zu tun haben, als nach genau solchen Sicherheitslücken zu fahnden und sie zu ihren Zwecken auszunutzen.
Da ist immer eine gewisse Unsicherheit, ne? Wenn man sieht, was die sich alles einfallen lassen. Deswegen lasse ich das immer von meinem Mann abchecken. Ist immer besser, es gucken zwei als nur einer. Ne?
Also ich bin zwar bei Facebook und bei Twitter, aber ich fühle mich durch meinen Virenschutz, den ich auf meinem PC habe zu Hause, hinreichend gesichert. Bislang ist nichts passiert, das nährt vielleicht mein Vertrauen auch. Wenn jetzt plötzlich es ein böses Erwachen gäbe, ja, dann würde ich mich wahrscheinlich erschrecken und mich dann vielleicht dann erst fragen, hast du dich genügend gesichert?
Also ich finde, wenn man Nutzer des Internets ist, dann sollte man sich bewusst sein, dass die Möglichkeit besteht, dass man seine Daten im Internet preisgibt. Also ich finde, sich dagegen schützen kann man im Endeffekt nur, wenn man entweder extrem viel Ahnung davon hat oder halt einfach das Ganze lässt. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass ich sage, oh, ich muss mir jetzt irgendwie neue Passwörter ausdenken oder sonstiges, weil wenn jemand das haben will von mir, dann kriegt er es so oder so, ob ich da jetzt was mache oder nicht.
Weil es einfach zu viele Lücken gibt und das können wir sozusagen als Endverbraucher gar nicht entscheiden. Unsere Daten landen sowieso überall, von daher ist es egal.
Ich tue gar nichts. 100%ig sicher fühle ich mich nicht, aber ich denke, ich habe nichts, also kann man mir auch nichts nehmen.
Das hört sich ja fast ein bisschen sorglos an. Unser Thema heute: Angriffe aus dem Netz. Wie können sich Verbraucher schützen gegen Datenklau und Hackerangriffe? Das wollen wir mit Ihnen diskutieren. Wie gehen Sie um mit Ihren Daten im Netz? Wie sicher fühlen Sie sich im Netz? Was tun Sie, um sich zu schützen? Machen Sie auch die Geschichte mit dem Virenscanner. Alles das wollen wir heute mit Ihnen besprechen. 08000 441777 ist unsere kostenlose Servicetelefonnummer. 08000 441777. Und die ist, so hoffe ich zumindest, weitgehend sicher. Die ersten Meinungen hat Silvia Buckel für uns gesammelt. Und nun wollen wir einsteigen. Es gab ja, wie gesagt, diesen Fall vor etwa 10 Tagen bei der Telekom. 900.000 Leute plötzlich abgeschnitten von allem, was das Leben manchmal so lebenswert macht. Linus Neumann ist Sprecher des Chaos Computer Clubs. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Können Sie uns mal technisch erklären, was da passiert ist?
Ich versuch's. Also, diese Telekom-Router hatten eine Administrationsschnittstelle, mit der die Telekom Konfigurationsänderungen an diesen Routern vornehmen kann. Also zum Beispiel auch Software-Updates vornehmen kann. Das ist erstmal keine so schlechte Idee, weil die Geräte haben ja jetzt keinen Display, keine Tastatur, die stehen da im Wohnzimmer und unter Umständen gibt es ja etwas, was dringend an denen mal geändert werden müsste und dann kann die Telekom über ein etwas komplizierteres Protokoll diese Änderungen oder auch diese Updates an diesen Routern vornehmen. Ärgerlicherweise war die Schnittstelle dafür auch dem ganzen großen, weiten Internet in seiner Gänze zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder andere Internetnutzer, andere Internetcomputer, jede andere IP-Adresse konnte darauf zugreifen. Das wäre jetzt nicht so tragisch gewesen, aber leider gab es genau an dieser Schnittstelle eine Sicherheitslücke, die dazu geführt hat, dass wenn dort viele Pakete in einer bestimmten Form eingehen, dass diese Router den Dienst einstellen. Das nennt sich also eine Denial-of-Service-Schwachstelle, also eine Sicherheitslücke, die sich ausnutzen lässt, um ein Gerät dazu zu bringen, dass es gar nicht mehr funktioniert. Das haben die Angreifer nicht beabsichtigt. Die wollten eigentlich ganz andere Geräte hacken mit einer ganz anderen Sicherheitslücke und haben mehr oder weniger durch Zufall dann bei den Telekom-Routern deren Schwachstelle ausgelöst und die zu Hunderttausenden dazu gebracht, den Dienst einzustellen.
Also war das eigentlich Zufall?
Es war auf jeden Fall nicht von den Angreifern beabsichtigt. Zufall ist beim Computer nie irgendwas, das sind ja dann doch am Ende deterministische Systeme. Das war eine Sicherheitslücke, die dort war, die da auch offenbar seit längerer Zeit war. Und jetzt ist eben mal jemand durch Zufall darüber gestolpert und ein paar hunderttausend Leute waren dann eben mal einige Zeit ohne Internet.
Mhm. Fiete Steger ist Kollege hier beim NDR, Experte für Netzwelten. Auch Ihnen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie beobachten ja schon seit vielen Jahren das Netz, die Netze. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt ein Einzelfall gewesen, wo man gesagt hat, da sind wir durch Zufall mal öffentlich drauf aufmerksam geworden? Sowas passiert im Grunde viel häufiger verdeckt?
Ja, wie man es nimmt, sicherlich wird das verdeckt noch häufiger vorkommen. Für Firmen ist es ja auch sehr peinlich, sowas nach außen dringen zu lassen. In diesem Fall war es sicherlich neu in der Größenordnung, dass da die Normalverbraucher so stark betroffen waren, die also nur auf Treu und Glauben da ein Gerät von der Telekom stehen haben und nie damit gerechnet haben, dass sowas passiert. Aber andererseits dieses Botnetz, was wahrscheinlich hinter der Attacke gesteckt hat, das war auch vorher schon aktiv. Das hat vor einigen Wochen einen Angriff in den USA gemacht, der auch jetzt gar nicht so in der Schärfe groß war, aber der auch eine andere Schnittstelle im Netz lahmgelegt hat und dort dafür gesorgt hat, dass dann viele größere Seiten einfach nicht mehr gefunden werden konnten, obwohl sie technisch weiter noch erreichbar waren. Und das Ganze ist auch hat damit zu tun, dass immer mehr Geräte im Internet hängen, das Internet der Dinge, und das ist ein Faktor, der mir für die Zukunft dann noch Sorgen macht, denn wenn über sowas jetzt die Angriffe kommen, da war längere Zeit schon vorgewarnt worden, das wird mit Sicherheit dann zunehmen in den nächsten Jahren.
André Schulz ist Bundesvorsitzender vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Auch Ihnen schönen guten Abend.
Arbeit, hallo.
Ja, wenn wir das hören, was Fiete Stiegers gerade gesagt hat, auf was sind Sie denn vorbereitet? Was Ihre Kolleginnen und Kollegen, sind die darauf vorbereitet, dass wir in den nächsten Jahren, möglicherweise schon in den nächsten Monaten, vielleicht schon 2017, größere Datenüberfälle haben? Und was kann dann im schlimmsten Fall damit passieren?
Na, Sicherheitsbehörden haben ja immer das Problem, dass wir immer so ein bisschen den Entwicklungen hinterherhängen, leider. Auch wenn wir immer sagen, wir wollen vor die Lage kommen, das heißt eigentlich dann auch Straftaten verhindern können. Das ist aber nicht immer ganz so einfach. Und gerade hierbei, also es ist ja zwar nicht ganz neu, das Internet gibt es ja nur schon ein paar Jahre, trotzdem etwas, wo Sicherheitsbehörden dann hinterherlaufen, weil die Täter einfach oft sehr gutes Wissen haben. Heute kann man dieses Know-how auch einkaufen, also as a Service sagen wir dazu, also sozusagen man kann sich auch ohne das eigene Wissen kann man sich diese Dienstleistung einkaufen, man muss also nicht ein Programmierer sein. Das ist schon eine Entwicklung insgesamt, wir haben eben darüber gesprochen, Internet der Dinge, auch das, was wir in Zukunft noch erwarten werden, viele Geräte, viele Gegenstände, die nicht dafür geeignet waren oder nie auch dafür gedacht waren zum Beispiel, ins Internet zu gehen, die aber heute online gehen, auch ohne Sicherheitsvorkehrungen, und dass die IT-Sicherheitsbranche teilweise nicht lernt, sehen wir ja eigentlich bei der Entwicklung jetzt zum Smart Home, das heißt also die Vollvernetzung des Hauses. Wenn man sich da die Tests im Regelfall durchliest, ist einer der Hauptkriterien oder Hauptkritikpunkte immer die IT-Sicherheit. Mhm. Also da kommt noch sicherlich einiges auf uns zu und es ist immer die Frage, wie weit das denn beherrschbar ist.
Linus Neumann als Sprecher des Chaos Computer Clubs, wenn wir diese Entwicklung jetzt nochmal zurückverfolgen, haben wir uns in den letzten Jahren zu sorglos auf diesen Weg in diese digitale Welt gemacht, haben gesagt, okay, wir kriegen hier was kostenlos angeboten, da was kostenlos angeboten. Es ist unheimlich einfach, sich zu vernetzen. Man hat ja auch ein einfachereres Leben dadurch, auch beim Online-Banking. Es geht alles ratzefatz, man muss nicht mehr zur Bank gehen. Sind wir alle zu sorglos gewesen bei unserem Weg in die digitale Welt?
Ich weiß nicht, ob man als normaler Nutzer jetzt diese Sorglosigkeit sich wirklich zur Last legen muss. Es gibt eine Menge Probleme, die wir haben, und sicherlich hätten wir als Gesellschaft uns anders entwickeln sollen oder diesen technischen Bereich anders entwickeln sollen. Aber es gibt ja erstmal auch eine ganze Menge Vorteile, sonst würden wir das ja nicht tun. Dazu gibt es aber dann einige Sachen, vor denen immer wieder gewarnt wird. Und dummerweise ist IT-Sicherheit gerade da Mangelware, wo sie Nutzer schützt. Da, wo sie die Interessen von größeren Unternehmen schützt, da finden wir sie dann auf einmal schon. Aber bei so einem IoT zum Beispiel, ja, wir sagen also IoT, Internet of Things, wir haben uns überlegt, es gibt jetzt irgendwie 10, 20, 30 Jahre Erfahrung mit IT-Sicherheit, Erfahrung damit, Computer miteinander zu vernetzen. Und wir wissen, kein einziger dieser Computer kann irgendwie längere Zeit in Betrieb gehalten werden, ohne mit Updates versorgt zu werden. Ja, wir brauchen diese Geräte, brauchen die ganze Zeit Pflege. Wir interagieren mit ihnen, sie haben Tastaturen und Bildschirme. Und dann haben wir uns überlegt, jetzt nehmen wir einfach irgendwelche Geräte, die einmal als Produkt verkauft werden, die mit ihren Nutzern auch nicht interagieren. Da blinkt mal eine LED oder so und die stehen dann im Wohnzimmer. Und die brauchen aber natürlich genau die gleiche Pflege und Nachsorge, die so ein normaler Computer auch braucht. Einfach, weil Software nicht perfekt ist. Software hat immer Mängel und braucht Nachsorge und Pflege. Und bei diesem Internet of Things haben wir uns jetzt Geräte eingetreten, wo die Nutzer selten merken, dass mit ihnen was nicht stimmt. Was der Herr Stegers gerade angesprochen hat. Ich habe immer gesagt, bei der Telekom hatten wir jetzt eigentlich gerade Unglück im Glück im Unglück. Mhm. Denn die Geräte wurden ja nicht gehackt, sie sind ja nur ausgefallen. Das heißt, glücklicherweise haben 900.000 Menschen gemerkt, dass mit ihren Geräten was nicht stimmt. Die Geräte, von denen die Angriffe kamen, das waren ähnliche Geräte, anderer Hersteller, anderes Netz, vielleicht war es eine Kamera oder sonst was. Aber das waren Geräte, die da rumstanden, von denen die Leute überhaupt nichts wussten. Da haben die Besitzer vielleicht daneben gesessen und Zeitung gelesen. Und währenddessen ging von diesen Geräten eben eine massive Angriffswelle aus, die das ganze Internet in Aufruhr versetzt hat. Und auch heute wissen, gibt es dieses Botnetz mit Hunderttausenden von gekaperten Geräten darin, die regelmäßig jeden Tag neue Angriffe ausführen. Und die Eigner, die Besitzer dieser Geräte, die wissen das gar nicht. Die sitzen zu Hause und wissen nicht, dass ihr Toaster gerade, was weiß ich, einen Server in Kanada hackt.
Fiete Stegers, aber auch an Sie die Frage, weil Sie es ja schon lange genug beurteilen können oder lange genug verfolgt haben. Was läuft denn da irgendwie falsch? Wir sind ja sonst ein sicherheitsinteressiertes Volk. Wir sind ja immer daran interessiert, dass unsere Autos sicherer werden. Wir versuchen alles in irgendeiner Form safer zu machen. Und gerade da scheint ja doch so eine gewisse Sorglosigkeit, auch so ein bisschen fehlendes Verständnis für die Abläufe da zu sein. Und wir tun aber so, als würde uns das gar nicht weiter interessieren, weil wir es nicht sehen, weil wir es nicht erleben. Was macht uns da so sorglos?
Also dem normalen Nutzer würde ich da auch keinen Vorwurf machen. Ne? Ja. Also die Hersteller und die Werbung versprechen ihm einfach erstmal, stellen ja ganz andere Punkte heraus, die Sachen bequemer machen, wenn ich meine Heizung aus dem Büro aus schon mal steuern kann oder eine andere Dinge technisch ansteuern kann übers Netz. Der Vorwurf geht dann schon eher in Richtung der Hersteller, ne? Also die vielleicht an manchen Dingen auch sparen, sich Sachen zu einfach machen. Ich glaube, ein Punkt ist, dass da, man spricht von Privacy by Design oder sicher Security by Design, dass einfach die Dinge so konstruiert werden müssen, dass der Nutzer gezwungen wird, dass gar nicht die Möglichkeit besteht, dass er da Sachen unsicher lässt an seiner Stelle und da nachrüsten muss. Also, aber generell ist das, die Nutzer sind Nutzer, die sind eben keine IT-Experten, die sich dauernd darum kümmern können. Wer sich gerade in einer angespannten Phase von Beruf und Familie befindet, der kann auch nicht mehr ganze Nächte am Computer Sicherheitsupdates installieren und alles genau nachlesen, wie es ist. Also wir sind Konsumenten und da geht der Ball in Richtung der Hersteller.
Ja, in der Tat, bei manchen Anwendungen gibt es ja durchaus ellenlange Erklärungen, wo dann gesagt wird, wenn Sie das akzeptieren, dann klicken Sie hier unten. Und wenn man sich das dann mal aufruft, dann denkt man, oh Gott, da habe ich gar keine Zeit für. Also kann man das kürzer fassen oder ist das vielleicht sogar gewollt, dass diese Dinger so lang sind, dass man dann von vornherein sagt, ich klicke mal lieber, das wird schon gut gehen?
Ich glaube, das sind ein bisschen andere Sachen. Da geht es ja dann, wenn es sozusagen geht, welche Risiken, was die Hersteller möglicherweise mit Daten machen. Da kann man über Verkürzungen reden, über Lesbarkeit. Da gibt es auch schon Initiativen, die sozusagen das bis zu der, wir haben im NDR, sage ich mal, hier eine Kantine, in der man sehen kann, das Essen ist grün, gelb oder rot und kann sich dann denken, was das vielleicht für die schlanke Linie bedeutet. So eine Vereinfachung könnte es natürlich auch bei Datenschutzerklärungen geben. Aber was jetzt IT-Sicherheit angeht, das da muss der Hersteller was tun. Das ist was nicht, was der Nutzer, wir können ja nicht sagen, bitte akzeptieren, Sie haben doch akzeptiert, dass Ihre Fenster offen stehen, die Türen offen sind und Sie noch dran ein Schild an Ihr Haus gehängt haben, dass Sie gerade nicht zu Hause sind. Also das geht einfach nicht. Da müssen die Hersteller das entsprechend machen.
Unser Thema heute in der Redezeit. Angriffe aus dem Netz. Vor 10 Tagen gerade die Geschichte mit der Telekom. Wir haben sie jetzt hinlänglich besprochen. Wie können wir uns schützen gegen diese Angriffe? Und was passiert möglicherweise mit unseren Daten? Wie sorglos gehen wir um? Schildern Sie mal Ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Das wollen wir gerne hören. Vielleicht haben Sie auch konkrete Fragen. Die können Sie stellen, wie immer kostenlos, über die Servicetelefonnummer 08000 441777. 08000 441777. Nehmen wir gerne Ihre Anrufe entgegen. Rufen Sie dann auch zurück und dann können wir darüber sprechen. Vielleicht haben Sie ja auch gerade in den letzten Tagen irgendwas festgestellt beim Online-Banking oder bei anderen Anwendungen, wo Sie gesagt haben, ja, das möchte ich gerne auch mit anderen Hörerinnen und Hörern teilen. Vielleicht können Sie auch Tipps geben. Freuen wir uns auf Ihre Anrufe 08000 441777. Angriffe aus dem Netz. Wie können sich Verbraucher schützen? André Schulz von dem Bund Deutscher Kriminalbeamter. Was sind das für Tätertypen, die sich da im Netz tummeln? Haben Sie darüber schon mal eine Analyse gemacht? Sind da möglicherweise auch nur Spaßvögel dabei, die sagen, wir machen das aus Spaß mal einfach und haben da gar keine besonderen
Den Täter gibt es da gar nicht. Es ist so, dass wir heute in der Gesellschaft, also die Digitalisierung der Gesellschaft ja haben, das ist in allen Facetten so, das betrifft dann Polizei maßgeblich. Das heißt, heute können Sie eigentlich keine Straftaten mehr begehen, ohne dass das Internet zum Beispiel eine Rolle dabei spielt oder Telekommunikation eine Rolle dabei spielt. Das heißt, der ganze Berufsstand der Polizei muss neu gedacht werden. Wir bilden teilweise immer noch defizitär aus. Das heißt, wir müssen heute wirklich da IT-Wissen, also ein Grundwissen bei den im Studium, bei den Kollegen wirklich dann massiv fördern und ausbilden. Weil wie gesagt, heute, Sie haben keine Straftaten mehr, von Beleidigung bis schwerste Straftaten bis Raubüberfälle. Eine Bank raube ich heute online aus, dafür gehe ich nicht mehr raus auf die Straße. Mein Entdeckungsrisiko ist wesentlich geringer und da laufen wir hinterher. Und den Täter gibt es gar nicht. Sie haben von dem sogenannten Security Kids, also die Kids, diese kleinen Hacker-Jungs, aber das sind bis hin zu organisierte Kriminalitätsstrukturen. Da haben wir, da das Bundeskriminalamt ganz eindrucksvolle Zahlen schon, also wir gehen davon aus, dass wir sprachen eben schon drüber, ungefähr 90% der Delikte gar nicht angezeigt bekommen. Das heißt, aus verschiedensten Gründen geht man nicht zur Polizei, ist ja auch teilweise unangenehm, wenn ich zum Beispiel mir vielleicht ein Virus oder einen Trojaner eingefangen habe und müsste jetzt mit dem Rechner zur Polizei gehen und erzählen, auf welcher wahrscheinlich Schmuddelseite ich mir den vielleicht eingefangen habe. Das machen ja die wenigsten und kommen dann an. Also einen Großteil wissen wir gar nicht und deswegen ist es hier insgesamt schwierig, einen Überblick zu haben. Deswegen kann man auch wenig sagen dazu, zum Beispiel, wie hoch sind die Schadenssummen. Das sind alles nur rudimentäre Bruchzahlen, die wir haben und nur hochrechnen können. Also den Täter gibt es nicht. Also ganz genau so, wie die Digitalisierung dann Einzug gehalten hat in die Gesellschaft, haben sie auch aus allen Bereichen Täter. Und auch da haben wir festgestellt, dass über 50% der Täter, die wir kennen, auch zum Beispiel über 30 Jahre alt sind. Also auch nicht die ganz
jungen. Ganz jung. Aber es gibt eine neue organisierte Kriminalität im Netz. Oder ist die weniger organisiert, als vielmehr tatsächlich von Einzelpersonen abhängig?
Nein, organisierte Kriminalität in Deutschland ist eine juristische Definition. Ganz speziell, es hat dann was auch mit internen Zuständigkeiten zu tun. Also es sind Banden, kann man sich so vorstellen, die auch im größeren Stile, da gibt es ja verschiedene Formen der organisierten Kriminalität, die gewerbsmäßig und dauerhaft, also fast wie ein Unternehmen, dann wirklich da ihre Gewinne machen. Und da gibt es viele Bereiche, wahrscheinlich kann auch sowas sein, wie wir jetzt erlebt haben, zum Beispiel Botnetze oder dann die Rechner verschlüsselt werden, wo man erpresst wird, im großen Stile ein paar entweder Geld zu zahlen oder Bitcoins zu zahlen. Die werden auch im Großteil gar nicht bei uns angezeigt. Und das ist dann oftmals Teil organisierten Kriminalität, muss aber nicht sein. Es gibt auch durchaus dann noch den Einzeltäter oder kleinere Gruppen. Das ist also bunt gemischt.
Da gab es gerade diese Woche nochmal Berichte über einen neuen dieser Erpresser-Trojaner namens GoldenEye. Der also nochmal eine Nummer raffinierter vorgeht, der wendet sich an Personalabteilungen. Die bekommen eine E-Mail, da hängen da Dateien dran. Die kennen zwar den Absender nicht, aber Personalabteilungen bekommen natürlich jeden Tag E-Mails von Absendern, die sie nicht kennen, an denen Dateien dranhängen, weil das Bewerbungsformulare sind. Natürlich kann man da noch ein bisschen vorsichtiger sein, aber wenn man das dann aufklickt, wird der Rechner, der Firmenrechner auf einmal verschlüsselt. Und am erstaunlichsten fand ich das, hat man bei den Kollegen von Heise gesehen, die so Screenshots dokumentiert haben, wie das da aussieht. Da wird hochprofessionell vom Erpresser mitgeteilt, Schritt für Schritt, wie man dann anonym auf eine Seite geht, wo man dann per Bitcoin das Geld überweisen kann. Also das ist fast besser, als wie die Anleitungen einer normalen Bank sind, wie man eine korrekte Online-Überweisung macht.
Erzähl Sie vielleicht noch mal ganz kurz, was Bitcoin sind. Das ist, glaube ich, nicht überall bekannt.
Bitcoin sind eine digitale Währung, die auch anonym transferiert werden kann.
Aber ich finde es jetzt überraschend, also sich zu wundern, dass ein Erpresser Ihnen hilft dabei, die Zahlung zu übernehmen. Tätigen. Also es ist ja, ich bin da sowieso etwas überrascht im Umgang mit diesen Trojanern. Also erstens, so einfach fängt man sich die auch nicht ein. Der Nutzer muss tatsächlich mehrere Warnungen wegklicken, bis er dann endlich in den Genuss kommt, dass alle Dateien verschlüsselt sind. Zweitens, gerade bei Organisationen trifft man da auch auf die schwache Organisation in ihrer Sicherheit. Wenn da Krankenhäuser tagelang ausfallen, weil sie keine Backups haben, dann haben wir natürlich nicht unbedingt die Schuld bei den Angreifern zu suchen, die Schwachstellen ausnutzen, die Kriminelles tun, ganz ohne Frage. Aber also ein Krankenhaus auf so einer schmalen Planke zu fahren, dass irgendwie ein Rechner ausfällt oder ein paar Dateien weg sind und ich keine Backups davon habe, das ist natürlich auch ein Sicherheitsniveau, auf dem ich eigentlich nicht operieren darf.
Da gab es im letzten Jahr mehrere Fälle, was Herr Neumann gerade geschildert hat mit den Krankenhäusern.
Aber nochmal eine Frage, es sind also längst nicht mehr nur die Schmuddelseiten, auf denen man sich die Dinger holt?
Da gibt es jetzt keine klare Definition, wie ein Angriff funktioniert. Die Idee eines Angriffs ist ja, dass ich ihn auch immer wieder auf andere Weise mache. Ja. Angreifer denken sich ja auch immer wieder was Neues aus, aber es ist sicherlich festzuhalten. So etwas wie eine Sicherheitslücke, die ganz ohne Interaktion des Nutzers funktioniert. So wie wir es jetzt bei diesen Telekom-Routern gesehen haben. Ja? Der Nutzer konnte nichts machen, konnte sich nicht dagegen schützen, konnte es nicht verhindern, dem konnte man nichts zur Last legen, der war nicht schuld daran. Sowas gibt es dann doch eher sehr selten. Okay. In diesem Kriminalitätsbereich, den der Herr Schulz so anspricht, wo man sich dann einen Kryptotrojaner einfängt oder wo man gehackt wird und oder Computerteil eines Botnetzes ist, da haben wir es häufiger mit raffinierter Täuschung zu tun. Mhm. Also man kriegt eine Rechnung, die man nicht erwartet hat oder eine Mahnung. Ja, die normale Reaktion eines Menschen ist natürlich, oh, eine Mahnung von einer Person, die ich nicht kenne, das muss ich doch aufklären, sonst kommt hier der Mann mit dem Kuckuck und nimmt mir meinen Fernseher weg oder so. Ja? Das sind eher so Täuschungen, Trickbetrug, der da stattfindet, der dann auch eine technische Komponente hat. Mhm. Häufig, auch das wurde ja gerade schon angesprochen, häufig haben wir es da bei den wirklichen Banden, die das im großen Stil machen, gar nicht mehr unbedingt mit den Programmierern der Software selber zu tun. Da geht es auch häufig darum, dass sich Aufgaben geteilt werden. Also der eine kann vielleicht gut Kryptotrojaner programmieren, der andere kann gut E-Mails verschicken, die ein anderer, die Empfänger dann wieder öffnen. Da gibt es eine Arbeitsteilung und da gibt es eine Möglichkeit, Leute zu erpressen. Und gemessen an dem, was es kostet, also was allein beim mittelständischen kleinen Unternehmen die Betriebsunterbrechung kostet, wenn sie da mal alle Dateien der letzten Woche oder Jahren verschlüsselt haben, sind die Preise, die diese Erpresser nehmen, dann doch relativ human. Die sind genau so kalkuliert, dass es sie immer noch die billigste Methode ist. Ja, natürlich.
Unser Thema heute, Angriffe aus dem Netz. Wie können sich Verbraucher schützen? Wollen wir mit Ihnen diskutieren, Ihre Erfahrungen hören, auch gerne Ihre Fragen beantworten, kostenlos wie immer über die Servicetelefonnummer 08000 441777. Ralf Duske aus Burgholt ist am Telefon. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Kuhn. Ja, meine Frage ist eigentlich zweigeteilt. Einerseits betrifft sie den privaten Bereich. Dort hatte ich vor einiger Zeit einen DSL-Angriff, den mir allerdings dann die Telekom durch eine entsprechend, honorige E-Mail mitgeteilt hat. Mir auch gesagt hat, im Prinzip schützt deinen DSL-Anschluss, Passworte neu und so weiter. Mhm. Das ist so die eine Frage. Denn vielerorts im privaten Bereich existieren auch inzwischen kleine Netzwerke, also Home-Netzwerke. Da hängt meistens irgendwo ein Server in Form eines NAS oder wie auch immer dran. Die Frage, die ich an Sie stellen wollte, an die Experten, ist, wie schütze ich mich eigentlich als Privatmann? Und gleichermaßen, würde ich eine zweite Frage gerne stellen wollen. Wie sieht es beispielsweise aus in einem betrieblichen Umfeld, wo wir gleichermaßen auch externen Mitarbeitern, die uns zuarbeiten, möglicherweise Zugriff auf Daten gewähren müssen? Wir verwenden im Moment DLZ dafür, also demilitarisierte Zonen. Aber dennoch, sag ich mal, ist so ein bisschen Befürchtung, was kann da eigentlich passieren? Und da würde ich gerne zwei Antworten haben wollen.
Gut,
von Ihren Experten.
Die wollen wir Ihnen gerne geben. Wer macht's? Vielleicht Fiete Stegers erstmal.
Nee, ich wollte gerade Herrn Neumann vorschlagen. Aber
Ach, deswegen hatten Sie sich gemeldet. Sie hatten sich gemeldet zu sagen, Neumann. Gut, nehmen wir Neumann. Herr Neumann, Sprecher also, Chaos Computer Group.
Die erste Frage war jetzt nach dem Schutz der Privatperson. Also was kann die Privatperson tun? Ja, das sind natürlich dann nur die Dinge, die auch im Handlungsspielraum der Privatperson tun. Und was einfach sehr häufig passiert, ist, dass Sicherheitssysteme technisch eigentlich funktionieren, eigentlich auch ganz gut sind. Und aber wir Menschen sie wieder untergraben. Das liegt häufig daran, dass die Sicherheitssysteme vielleicht auch nicht für uns geeignet sind. Aber der klassische Fehler, den Menschen machen, es wurde ja gerade auch schon kurz angesprochen, ist ein schlechter Umgang mit Passwörtern. Wenn Sie ein Passwort überall verwenden, dann brauche ich als Angreifer auch nur eines Ihrer Passwörter zu bekommen, um dann alle anderen zu haben. Also das klassische Beispiel ist, Sie benutzen jetzt, Sie haben also Ihr Passwort, ja, Passwort 123, das benutzen Sie einfach regelmäßig, das können Sie sich merken. Und egal, wo Sie sich anmelden müssen, benutzen Sie das auch. Und jetzt finden Sie ein billiges Sonderangebot im Internet und kaufen sich ein paar Schuhe bei irgendeinem Shop, den Sie nicht kennen. Und dann müssen Sie sich da anmelden, müssen einen Nutzeraccount machen, dann geben Sie natürlich wieder Ihre E-Mail-Adresse ein und das Passwort. Was der Angreifer genauso weiß, ist, dass Sie dieses Passwort mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso bei Ihrer E-Mail-Adresse verwendet haben. Das heißt, Sie haben wieder einen Punkt in diesem Netz, der nicht unter Ihrer Kontrolle unbedingt ist, wo ein Angreifer potenziell die Möglichkeit hat, an Ihr Passwort zu kommen. Und wenn er das dann einmal hat, steht ja die E-Mail-Adresse direkt daneben. Dann weiß er also direkt, wo er es als nächstes ausprobiert. Mhm. Wenn er dann Zugriff auf Ihre E-Mail-Adresse hat, kann er über die E-Mail-Adresse ohnehin alle anderen Passwörter zurücksetzen. Das heißt, geben Sie ganz besondere Acht auf Ihr E-Mail-Passwort. Verwenden Sie dieses Passwort auf gar keinen Fall irgendwo anders. Und machen Sie das vor allem eigentlich mit allen Passwörtern so. Also man kommt dann natürlich relativ schnell in den Bereich, dass man sich die ganzen Passwörter nicht mehr merken kann. Ja. Das ist natürlich ein Problem, da müssen wir uns in der IT-Sicherheit auch mal Gedanken drüber machen, wie wir das hinkriegen. Bis jetzt scheint die beste Möglichkeit zu sein, diese Passwörter wieder verschlüsselt und sicher mit einem weiteren Passwort geschützt aufzubewahren.
Ich bitte Sie.
Ja, Sie können sich das jetzt überlegen. Ne? Also Sie können einerseits sich beklagen, dass Ihre E-Mails vielleicht gehackt werden, dass Ihr Facebook-Profil gehackt wird. Oder wir müssen uns als Menschen eben damit abfinden, dass es im Moment nichts Besseres gibt und dann wenigstens die kritischen Accounts mit Passwörtern sichern, die wir an keiner anderen Stelle verwenden. Das Zweite ist, dass wir unsere Systeme auf dem aktuellen Stand halten müssen. Also wenn da steht, das System möchte gerne ein Update haben, gerade beim Mobiltelefon passiert das häufig, gerade beim Computer passiert das häufig, dann hat sich das System was dabei gedacht. Da sind nämlich regelmäßig eine ganze Menge Sicherheitslücken, die gefunden werden, die den Herstellern gemeldet werden und die dann zu ihnen den Weg als Update finden. Und wenn sie ihr System auf einem aktuellen Stand halten und mit Passwörtern vernünftig umgehen, also ausreichend lange, ausreichend komplexe Passwörter benutzen, nicht Passwort 123 und die Passwörter zumindest die kritischen irgendwo anders verwenden, dann sind sie schon mal vom größeren Teil der Angriffe gefeit. Und als allerletztes fehlt dann einfach nur noch eine gesunde Portion Misstrauen. Was Menschen machen ist, sie installieren sich einen Virenscanner und gehen dann auf wilde Jagd im Internet, installieren jeden Mist auf ihrem Rechner, klicken überall auf Ja und wundern sich dann, dass der Computer langsam ist, weil er gerade von 5 Hackergruppen gleichzeitig genutzt wird, um Angriffe in 27 Ländern der Erde zu machen.
Können Sie an der Stelle mal bitte abbrechen, ich fühle mich gerade erkannt. Aber jetzt ging es nochmal um die externen Daten, also die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht im Unternehmen sitzen, sondern die eben aber auch Zugriff auf den Datenverkehr haben müssen. Wie kann man da schützen?
Na, wenn jemand einmal da Zugriff auf Daten hat, dann sind die auch nicht mehr zu schützen. Ja, also wenn ich jemandem sage, hier sind diese Daten, dann hat er die. Ja, und dann kopiert er sich die irgendwo hin, kopiert die auf einen USB-Stick und verliert sie. Also da mit nicht vertrauenswürdigen Dritten kann ich im Prinzip Daten nicht tauschen. Das ist ja eine leidliche Erfahrung, die auf allen Ebenen gemacht wird. Sei es in der Politik, wo andauernd irgendwelche Daten geleakt werden, oder sei es bei Privatpersonen, die andauernd irgendwas verlieren. Also
Die Antwort geht ein bisschen an meiner Frage vorbei. Also mir geht es darum, dass im Wesentlichen wir DMZs einsetzen, wir die auch durch Firewalls entsprechend schützen, und letztlich geht es nicht darum, dass jemand einen USB-Stick verliert. Das ist eine alte Traube, damit kann ich heute alles anrichten. Mir geht es darum, was können wir vorausschauend im Grunde genommen, und ich spreche dann wahrscheinlich auch nochmal gesondert von dieser Sendung an, was können wir vorausschauend tun, um im Prinzip unsere Mitarbeiter, denn externe Mitarbeiter sind eben auch Mitarbeiter, mit den erforderlichen Arbeitsutensilien in dieser Form, in diesem Fall Daten.
Herr Norman, haben Sie eine Möglichkeit, da eine kurze, verständliche Antwort drauf zu geben? Wir brauchen das nicht, weil wir haben viele Hörer an der Leitung.
Deswegen. Ja, also das ist jetzt eine relativ kurze Beschreibung eines größeren Problems. Aber was grundsätzlich in der Sicherung eigentlich die Rolle spielt, ist, Sie wollen ja den erfolgten Angriff wollen Sie ja erkennen. Das heißt, Sie wollen nicht die ganze Zeit alle Ressourcen nur auf Verhinderung und Absicherung.
Wenn ich richtig verstanden habe, er möchte es verhindern, er möchte Ihnen das gar nicht zulassen.
Ja, das ist aber nur ein Teil der Wette. Ja, also Sie haben ja im Prinzip, Sie wollen den Angriff verhindern, okay, dann schalten Sie die Systeme aus. Sie möchten die aber auch benutzen. Das heißt, in dem Moment wollen Sie quasi die Operation der Systeme auch ausreichend im Auge behalten und im Prinzip Dinge definieren, die Sie mit einem Angriff in Verbindung bringen würden. Zum Beispiel könnte es jetzt sein, ich weiß ja nicht genau, was für Server Sie da haben, aber es könnte sein, dass ein Nutzer üblicherweise darauf zugreift und sich ein oder zwei Dateien holt. Das heißt, Sie könnten monitoren darauf, ob ein Nutzer auf einmal alle Dateien holt. Im Prinzip ein Modell davon haben, was ein normaler Nutzer macht, und ein Modell davon haben, was ein Angreifer tun würde. Und so kann man sich dann verschiedene Fallen und Alerts aufstellen, um zu sagen, jetzt erkennen wir den Zugriff, den wir nicht haben wollen. Das heißt, unsere Verteidigungslinie ist nicht nur vom reinen Verhindern, sondern sie ist weitergegangen auf, wenn wir es nicht geschafft haben, das zu verhindern, dann merken wir es wenigstens. Und das ist das, woran gerade viele scheitern, die über Monate oder Jahre in einem kompromittierten Zustand sind und nichts dagegen unternehmen, weil sie es gar nicht merken. Das heißt, kluge Verteidigung setzt nicht nur auf das Verhindern, sondern auch auf das Erkennen.
Okay. Stefan Holzen aus Otterstedt, guten Abend.
Guten Abend. Ich habe eine Thematik mit den Sicherheitssystemen meines Autos, wo ich auch völlig ratlos bin und auch ein bisschen mein Vertrauen in die Technik verloren habe. Rein praktisch ging es darum, dass während der Fahrt auf der Autobahn die Technik versagt hat. Es wurde fälschlicherweise angezeigt, dass alle vier Reifen platt sind. Gut, das ist völlig problemlos. Man merkt, sie sind nicht platt. Aber dann ging die Lenkkraftunterstützung weg. Das heißt, der Wagen ließ sich de facto so gut wie nichts mehr steuern. Also mit massiven Kraftanstrengungen kann man den dann noch so ein bisschen hilfsweise bewegen. Und ja, im Ergebnis war es so, dass doch die Technik, die eigentlich meine Sicherheit und den Fahrkomfort erhöhen soll, doch mehr Probleme und im Zweifelsfall Unsicherheit verursacht, als die Gegebenheiten, wie wir sie in den 80er und 90er Jahren hatten, ohne diesen Technik-Overkill. Das Fahrzeug hat, es ist ein neues Fahrzeug, also zugelassen Anfang des Jahres, hat auch einmal ungefragt eine Gefahrbremsung eingeleitet, obwohl keine Veranlassung dazu bestand. Meine Frage
also, da liegt
ist,
das im Argen, ja.
Machen wir uns zu abhängig von der Technik, und wenn dann was passiert, wer ist dann schuld? Ja, kann ich mich gegenüber dem Hersteller entlasten, dass ich korrekt gefahren bin und das Fahrzeug aber irgendwie
gesponnen hat,
den Unfall verursacht hat? Es wurde ein Fehler gefunden, das Täterprotokoll wurde ausgelesen, er konnte nicht rekonstruiert werden, der Hersteller hat dann den Lenkstrang, was immer das sein mag, komplett ausgetauscht und gesagt, nach menschlichem Ermessen müsste jetzt alles wieder funktionieren.
Fragen wir nochmal.
Ein unsicheres Gefühl bleibt natürlich.
Fiete Stegers, haben wir uns zu sehr auf die Technik verlassen, die in den letzten Jahren auch in Autos angeboten worden ist, und wie ist sowas zu erklären?
wenn
Sie
ich das
kein,
erklären
Sie sind
würde,
jetzt kein Autoexperte, jetzt aber woanders. Was passiert
also es ist
da?
Auf jeden Fall das Horror, ein Horrorszenario. Mhm. Es gab ja auch schon Versuche oder Experimente, bei denen Autos gekapert wurden, ja, die im Betrieb waren und dann sozusagen über Funk die Steuerung übernommen wurde. Autos sind sicherlich ein System, bei dem sehr, sehr viele Sicherheitstests stattfinden, bevor die bei uns auf die Straße kommen. Trotzdem regt das zu großer Skepsis an.
André Schulz als Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Müssen wir damit rechnen, dass irgendwann ganze Autobahnen möglicherweise im wahrsten Sinne des Wortes mit Unfällen übersät sind, weil Hacker auf die technischen Gegebenheiten der Autos zugegriffen haben, die gegeneinander gesteuert haben, die sie ausgebremst haben? Und welche Szenarien sind noch darüber hinaus möglicherweise sogar schon bei Ihnen im Fokus, dass man sagt, es können ja sogar Kraftwerke und Ähnliches gehackt werden und dann können Abläufe gestört werden und damit ja ganz Deutschland durcheinander gebracht werden eigentlich?
Nun gehöre ich nicht zu den Schwarzmalern, aber natürlich sind wir gerade als Sicherheitsbehörden diejenigen, die eigentlich damit rechnen müssen, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren. Bei den eben geschilderten manipulierten Kfz, obwohl das in diesem Fall eben geschildert wurde, wahrscheinlich vielleicht auch nur ein normales technisches Versagen war, ein elektronisches Versagen und nur nicht gehackt wurde. Und diese Hackerangriffe, die wir eben hatten schon mal, das waren mehr oder weniger unter Laborbedingungen, wo ein Pkw dann übernommen werden konnte und dann auch die Lenkung oder die Bremse manipuliert werden konnte. Aber es ist natürlich so. Noch ist es vielleicht dann Laborbedingungen. Irgendwann ist es dann auch für die Kollegen zum Beispiel, die einen Unfall aufnehmen müssen, wichtig zu erkennen, wurde hier vielleicht manipuliert, haben wir also ein Tötungsdelikt zum Beispiel, sollte das Fahrzeug eigentlich selbstständig bremsen zum Beispiel in einer Extremsituation, hat aber Vollgas gegeben. Das muss erkannt werden. Also auch hier haben wir wieder den Bereich, wo also bei der Verkehrsunfallaufnahme auch da schon ein gewisses Know-how vorhanden sein muss, um das zu erkennen. Später kann man das dann in Ruhe untersuchen, aber natürlich haben wir alle Szenarien und die haben sie in allen Bereichen, die denkbar sind. Wir haben eine Problematik mit Technologie insgesamt. Natürlich siehe Drohnen zum Beispiel vor 1, 2, 3 Jahren auch noch wenig berücksichtigt das Problem. Heute auch denkbar, viele Szenarien, wo man etwas machen kann, zum Beispiel mit diesen ferngesteuerten Drohnen, wo sich Polizei auch drauf einstellen muss. Also wir sind da schon sensibilisiert und müssen mit diesen Szenarien einfach rechnen.
Und die Hackerangriffe zum Beispiel auf Kraftwerke, vielleicht sogar auf Kernkraftwerke oder auch Talsperren, das hört man ja, liest man ja manchmal nur so im Kleingedruckten, aber immer wieder taucht das ja in letzter Zeit auf, dass man gesagt hat, im schlimmsten Fall kann eine Talsperre geöffnet werden, wenn das System übernommen wird von außen und dann können ganze Landstriche überflutet werden. Ist das Science Fiction oder ist das eine Bedrohung, mit der wir uns ernsthaft beschäftigen
müssen? Es ist technisch
möglich,
in fast jedem Fall. Und deswegen ist ein Szenario, was, wie gesagt, wenn es theoretisch möglich ist oder denkbar ist, müsste man sich auch darauf einstellen, muss man sich darauf einstellen, dass das auch machbar ist. Wir haben zurzeit oder bisher noch relativ Glück gehabt, muss man in vielen Bereichen dann sagen, dass es noch nicht passiert ist. Viele Szenarien, die man dann gelesen hat, was angeblich passiert ist, waren entweder nicht ganz so, wie sich das darstellte oder nicht in so einer kritischen Situation, dass es wirklich dann jetzt sehr bedrohlich war. Aber das sind Szenarien natürlich, mit denen wir rechnen müssen. Und gerade hier ist dann die IT-Sicherheit gefordert, hier wirklich Abwehrmaßnahmen zu treffen, dass das nicht möglich ist, dass man nicht in kritische Infrastrukturen eingreifen kann, derart eingreifen kann, dass es wirklich gesellschaftlich dann bedrohliche Ausmaße hat.
Linus Neumann, aus Ihrer Sicht als Sprecher des Chaos Computer Clubs, wie nah sind solche Bedrohungen in der Umsetzung aus Ihrer Sicht? Bitte eine kurze Antwort, wir haben in der Tat noch einige Hörer.
Also zu einer Bedrohung gehört einerseits, dass sie technisch möglich ist. Das ist ohne Frage der Fall. Das sehen wir, Unsicherheiten gerade auch in diesen Bereichen sehen wir immer wieder, in den Bereichen der kritischen Infrastrukturen. Zweitens gehört jemand dazu, der es auch machen will. Und wenn wir jetzt von dem Öffnen einer Talsperre reden oder von dem Platzenlassen eines AKW, dann sind das eben doch ein paar Sachen, die auch für die härtesten Kriminellen eben nochmal eine andere Hürde darstellen, als irgendeiner Privatperson vielleicht ein paar Fotos zu verschlüsseln. Also technische Reife haben wir auch in diesen Bereichen nicht so, dass man sagen könnte, da können wir aber jetzt völlig beruhigt schlafen und können ein Häkchen hintermachen. Gleichzeitig scheint es im Moment so zu sein, dass noch keiner diese terroristische Motivation hatte, derartige Angriffe auszuführen. Das heißt, wir müssen jetzt daran arbeiten, dafür zu sorgen, dass sie dann auch immer schwerer beziehungsweise irgendwann dann vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr möglich sind.
Bernhard Köhler aus Kiel, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend. Ich wollte selber noch einen kleinen Beitrag leisten, und zwar an der Stelle. Antivirenprogramme erhöhen ja auch nochmal neben Updates die Sicherheit von Geräten. In meinem Fall wollte ich ansprechen, das Betriebssystem Android auf Smartphones. Mir ist so zu Ohren gekommen, es gibt da Malware, Goligan, die derzeit unterwegs ist, und wir haben uns selber persönlich entschieden, da zum Beispiel ein Antivirenprogramm eines bekannten Herstellers, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf.
Heute ist alles möglich.
Gut, Kaspersky haben wir uns geholt. Für die PCs ist die Installation kein Problem. Aber wenn ich das Ding bei Android installieren will, dann zwingt mich Kaspersky an der Stelle erstmal den Zugriff, Kaspersky zu erlauben, auf Bilder, auf sämtliche Daten vom Smartphone, eine Standortabfrage, solche Sachen. Und ich muss sagen, an der Stelle hemmt es mich dann, dort das Antivirenprogramm zu installieren. Das kriege ich aber auch erst mitgeteilt, wenn ich es konkret installiere. Das heißt, ich kann mir ja nicht ein Kaspersky in Norden und was weiß ich was alles runterladen, um das zu installieren, sondern das merke ich eben erst, wenn ich es gekauft habe. Und an der Stelle habe ich dann doch Kritik an solchen Anbietern von diesen Internet-Security-Zusatz-Antivirenprogrammen, die mir eben vorher nicht verraten, unter welchen Konditionen ich sowas da einkaufe.
Ja, Fito Stegers, vielleicht können
Tipp
Sie da mal
auf
da
jeden ein. Fall die Bewertung lesen, die andere Kunden da hinterlassen haben. Die reagieren auch häufig sehr schnell, wenn da aufgedeckt wird, dass aktuell was nicht mehr damit stimmt. Und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, auch im Google Play Store kann man ein gekauftes Programm zurückgeben, wenn es noch nicht zu lange her ist, und sich das wieder erstatten lassen.
Also um das vielleicht noch kurz ins rechte Licht zu rücken, so ein Virenscanner soll ja das gesamte System überwachen. Der muss ja dem Computer bei der Arbeit zuschauen und auch Sachen verbieten können. Und dafür braucht so ein Virenscanner so viele Rechte, was technisch wiederum ein großes Einfallstor ist, weil es technisch natürlich interessant ist, den Virenscanner zu hacken. Ich persönlich warne davor, sich auf solche Software großartig zu verlassen. Ich sehe überhaupt gar keine Veranlassung, auf meinem Telefon einen Virenscanner zu haben, weil ich auf meinem Telefon auch keine Software installiere. Ja? Also wer nicht wie ein Verrückter durchs Internet klickt und sich irgendwelche Software aus dubiosen Quellen auf sein Telefon lädt, der kann mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein sicheres Leben ohne Virenscanner führen. Also ein gesundes Misstrauen gegenüber Dritten und komischen Angeboten und eine allgemeine Vorsicht im Umgang mit diesen Geräten geht da, glaube ich, einen sehr viel weiteren Weg, als sich eine dubiose Software auf das System zu holen, die allerlei Zugriffsrechte haben will.
Jens B. aus Hamburg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich hören, weil ich habe hier so ein Headset.
Super.
Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, und zwar einerseits auf die Telekom-Router-Geschichte und andererseits überhaupt auf Systeme, die von Haus aus heutzutage im Internet sind. Ich sag mal, fängt ja beim Kühlschrank und beim Toaster an. Da gibt es ja Systeme, genauso wie die Autos, die permanent am Netz sind, die natürlich auch irgendwo automatischen Updates unterliegen. Und so ist es ja beispielsweise auch bei diesem Router von der Telekom oder bei allen Routern von der Telekom. Die Telekom hat ja auch eine Funktion, die nennt sich im Prinzip, wie die genau heißt, weiß ich jetzt nicht, aber es ist so eine Art Service-Funktion. Mir ist das aufgefallen, ich hatte mal Probleme mit dem Router beim Einrichten, und dann habe ich auch mit der Telekom telefoniert. Und dann habe ich festgestellt, ich bin dann gefragt worden, ob die auf meinen Router dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Dann haben die sich da alles angeguckt, was ich da eingestellt habe. Und hinterher ist mir dann gedämmert, Menschenskinder, die kommen da einfach rauf und können da im Prinzip alles einsehen. Und wenn die das können, dann können das ja im Grunde Hacker auch. Und deswegen habe ich das hinterher deaktiviert, diese automatische oder diesen Service von der Telekom, dass wir also praktisch da drauf kommen. Und im Prinzip auch, dass der Router automatische Updates macht, das konnte man im Prinzip auch verhindern. Es ist jetzt allerdings so, dass ich also von Zeit zu Zeit schon irgendwie mir mal ein Update lade, aber hinterher die Sache wieder trenne. Und ich wollte jetzt darauf hinaus, ist es nicht vielleicht doch besser beim Fernseher und bei diversen anderen Geräten, lieber diese Updates, ich sag mal, auch aufgrund dieser Tatsache, dass ich ja auch von Fremden gehackt werden kann, dann lieber von Zeit zu Zeit mit der Hand einzuspielen oder manuell einzuspielen, als permanent da dran zu bleiben, weil irgendwann, ich sag mal, wird es findige Hackergruppen geben, die das Ganze irgendwie doch für sich mal manipulieren. Und ich muss sagen, ich hatte mit meinem Router ja nun keine Probleme. Also von daher, mein Internet war stabil über diese ganze Zeit weg, wo es diese Probleme gab. Und ich führe das eigentlich schon darauf zurück, dass ich das im Prinzip alles verboten habe. Könnte das sein?
Da haben Sie absolut recht. Genau diese Schnittstelle, die Sie deaktiviert haben, war diejenige, die dazu geführt hat, dass die ganzen Telekom-Router ausgefallen sind. Mhm. Also Ihre Maßnahme an dieser Stelle war unmittelbar dafür verantwortlich, dass auch Sie nicht zum Opfer gefallen sind, diesem Angriff.
Was ich nur schade fand, ich meine, ich bin selbst Techniker und hatte es halt relativ leicht, diese Einstellung halt vorzunehmen. Aber ich fand es schon irgendwo ein bisschen merkwürdig, muss dazu sagen. Also ich hab mich sehr gewundert. Man kann die Einstellung, wenn die einmal gemacht sind, also im Prinzip MSN-Nummernzuweisung und so weiter, kann man die ja speichern. Das habe ich auch gemacht. Und nachdem ich das dann abgehakt habe, diesen Service und auch die Updates, wollte ich dieses Update oder diese gespeicherten praktisch Einstellungen wieder einspielen. Und das hat er dann nicht genommen, der Router, und hat dann gesagt, nein, wenn ich den Service nicht mache, dann müsste ich alles per Hand eingeben. Das habe ich natürlich gemacht. So. Aber ich finde es dann auch schon irgendwo ein bisschen vermessen, muss ich sagen, von der Telekom, dass die sagen, okay, wenn ich das jetzt deaktiviere, dann wird im Prinzip legen die einem noch in Anführungsstriche Steine im Weg. Man muss dann wirklich also auch ein bisschen Fachmann sein und das Ganze einstellen. Aber trotzdem, ich meine, gut, wenn Sie sagen, das funktioniert, kann ich ja nur mal jedem raten, mach die Updates mit der Hand oder manuell von Zeit zu Zeit. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich schon sicherer fürs System. Ne?
Okay, wenn Sie das unbedingt anschließen. Das ist ja die Frage. Würden Sie das auch Ihrer älteren Nachbarin raten, die gerade froh ist, dass sie ihr den Laptop bedienen kann?
Also ist, glaube ich, so ein schmaler Grat, den man da hat. Ne? Man muss es eben auch in der Tat beherrschen, die einzelnen Schritte dann manuell einzugeben. Eine Frage noch mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Die ist per E-Mail gerade gekommen von Norbert Haas aus Nürnberg. Geht direkt an Linus Neumann. Welchen Passwort-Safe würden Sie empfehlen?
Ich empfehle grundsätzlich nichts, weil alles ganz fürchterlich kaputt ist und ich will nicht schuld sein, wenn Sie irgendwann gehackt werden. Aber es gibt ein paar und die man da findet, sind im Zweifel auf jeden Fall sicherer, als wenn Sie überall das gleiche Passwort verwenden. Aber ich würde da jetzt ungerne mein Leid teilen, wenn ich jetzt den falschen empfehle. Aber es gibt einige, also man kann darauf achten, dass es ein quelloffener ist. Und wenn man so schaut, dann findet man da eine Software, von der auch mehrere namhafte Personen in diesem Bereich dann auch sagen, dass das eine ganz gute ist.
André Schulz, Bund Deutscher Kriminalbeamter. Nun weiß ich, dass viele Landeskriminalämter mittlerweile auch, die natürlich entsprechende Abteilungen haben Sie auch angesprochen. Sie sagen selber, wir müssten da noch ein bisschen besser präsent sein, wir müssen dann auch ein bisschen besser aktiv sein können, werden da vielleicht auch ein bisschen alleine gelassen an der einen oder anderen Stelle. Welche Möglichkeiten haben denn jetzt Verbraucher sozusagen über die Kriminalämter vielleicht den einen oder anderen Tipp zu bekommen? Gibt es das auf ihren Internetseiten? Ich weiß, dass sie die Wirtschaft ja sehr intensiv beraten, wenn es darum geht, sich zu schützen.
Ich wollte gerade sagen, die zentralen Ansprechstellen, Cybercrime, wie sie heißen, die gibt es mittlerweile bei jedem Landeskriminalamt. Die sind aber explizit nur für Unternehmen gedacht und nicht für die Einzelperson. Natürlich macht die Kriminalpolizei insgesamt die Beratung analog und digital. Natürlich kann man sich auch da informieren über über den Grundschutz. Aber da gibt es natürlich auch viele andere im Präventionsbereich, Kriminalpräventionsbereich, wo man auf den verschiedenen Seiten sich mal informieren kann. Was sollte man eigentlich wissen? Was ist der Grundschutz für ein Zuhause? Meine Updates, ich würde auch davon abraten, die Servicefunktionen also auszuschalten. Man vergisst es einfach immer wieder, das wieder einzuschalten. Und ich glaube, wir haben heute Abend dann eigentlich rausgearbeitet, wo das Problem ist. In vielen Dingen ist es einfach noch so benutzerunfreundlich. Das Problem ist halt wie meistens beim PC der Mensch davor. Und das Risiko, sich dann etwas einzufangen und etwas verkehrt zu machen, ist einfach relativ groß. Ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren vielleicht dahingehend verbessern, dass man da nicht so alleine gelassen wird. Natürlich sind auch andere Möglichkeiten denkbar. Da würde Herr Neumann aber wahrscheinlich jetzt gleich Schnappatmung bekommen, wenn ich sage, man kann sich auch anders identifizieren mit biometrisch, also davor setzen, Augenerkennung oder Gesicht oder Stimme, was natürlich immer ein Problem ist, auch wieder mit der Anonymität zum Beispiel, immer neue Probleme aufruft. Aber von daher, im Zweifelsfall, natürlich ist die Polizei auch dafür da, auch die örtliche Wache. Wenn man nichts weiter weiß, nichts im Netz gefunden hat, kann man gerne die Polizei immer ansprechen und kriegt da auch Auskünfte. Ja.
Wir haben ja jetzt gerade mitbekommen, dass unsere Hörerinnen und Hörer durchaus sehr sensibilisiert sind, auch angesichts dieses aktuellen Falls von der Telekom. Ist in der Wirtschaft eigentlich die Problematik längst verstanden, in allen Wirtschaftszweigen aus Ihrer Sicht verstanden? Geben die sich mittlerweile keine Blößen mehr, informieren die sich? Ich habe mal gehört, also bei IT-Etats muss im Grunde das erste Viertel gleich erstmal für Sicherheit eingeplant werden. Ist das so bei den Unternehmen aus Ihrer Sicht erkannt?
Sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich ein Bewusstsein durchaus in vielen Unternehmen, wo man auch viel investiert, auch das nötige Know-how hat, um sich zu schützen. Es gibt aber viele auch Produktionsbereiche, wo man gar kein Problembewusstsein hat, dass man hier vielleicht angreifbar ist, dass man hier eine offene Flanke hat. Also auch hier ist Verbesserungsbedarf. Natürlich auch da durch die Gesetzesänderungen, dass Unternehmen, die zu den kritischen Infrastrukturen gehören, auch eine Verpflichtung sind, sich zu melden. Gibt es auch Kritiker, die sagen, das bringt es auch noch nicht. Und natürlich ist, das muss man aber einfach verstehen, es liegt in der Natur der Sache, dass natürlich Unternehmen ein sehr hohes Eigeninteresse haben, nicht gehackt zu werden, also nicht in der Produktivität eingeschränkt zu werden. Andererseits aber kein großes Interesse haben, jetzt Strafanzeigen zu stellen. Mhm. Das heißt, vielleicht deutlich zu machen, auch ihren Geschäftskunden, wir hatten hier ein Loch, wir hatten hier ein Sicherheitsleck, hier sind Daten weggekommen, vielleicht im größeren Umfang. Da hat kein Unternehmen ein großes Interesse dran und deswegen sind auch die Unternehmen so ein bisschen zwiegespalten, dann zusammenzuarbeiten mit der Polizei oder auch überhaupt Anzeigen zu erstatten.
Was passiert eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel, kommen wir nochmal aus der Wirtschaft zurück zu dem Privatnutzer, es passiert beim Online-Banking irgendetwas und es geht mir Geld verloren, wer kommt eigentlich für den Schaden auf? Ist das klar, dass es dann immer derjenige ist, der das Konto führt, also
es
jeder
ist
Einzelne?
Sehr unterschiedlich, welche Straftat Sie gerade haben. Mhm. Also wenn Sie jetzt ein klassisches Delikt zum Beispiel haben, wie ausgespäht zu, oder dass Sie ausgespäht wurden, sei es am Geldautomaten oder sei es zu Hause. Im Regelfall kriegen sie das relativ problemlos von ihrer Bank ersetzt. Die hat auch kein großes Interesse daran. Mhm. In Teilen sind die Delikte sogar Antragsdelikte. Das heißt, sie als Geschädigter entscheiden gar nicht, ob die Anzeige oder die Strafverfolgung einsetzt, sondern das muss das Unternehmen machen, in dem Fall die Bank zum Beispiel. Und die haben auch nur teilweise sehr begrenztes Interesse. Also da kenne ich aus der Praxis die Fälle eigentlich, wo es relativ problemlos ist, wenn man sich bei der Bank meldet und sagt, meine Kreditkarte muss irgendwie gehackt worden sein. Also ich habe hier aus Hongkong eine Abbuchung von 2000 Euro, ich war nie da. Mhm. Kriegt man im Regelfall auch relativ schnell und problemlos das Geld wieder.
Unser Thema heute in der Redezeit: Angriffe aus dem Netz. Wie können sich Verbraucher schützen? Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Linus Neumann als Sprecher des Chaos Computer Clubs. Von Ihnen hätte ich gerne noch mal so in aller Kürze, wirklich wieder in aller Kürze, so 3-4 Tipps, wo Sie sagen, ja, das sollte auch jeder einzelne Verbraucher machen, bevor er sich ins Netz begibt, vor allem bevor er Online-Banking und ähnliche Geschichten macht, wo es ja dann wirklich um sensible Daten geht.
Also, ich, wie gesagt, das mit den Passwörtern ist mit das Wichtigste. Da gehen am Ende, kommen am Ende immer noch die meisten Leute unter die Räder. Mit gesundem Misstrauen an die Sache gehen. Sich überlegen, nicht auf jeden Link in irgendeiner E-Mail klicken. In der Regel kennen sie die Seite, wo sie hin müssen. Ja, und wenn Sie eine E-Mail von irgendjemandem bekommen, den Sie nicht kennen, dann brauchen Sie auch den Anhang nicht zu öffnen. Und dann sind Sie schon irgendwo da, wo Sie bei den meisten Angriffen nicht mehr so leicht unter die Räder kommen. Und wenn Sie sich dann noch abgewöhnen, einfach immer ungeprüft Ja zu klicken und jede mögliche Software auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Telefon zu installieren, dann können Sie zumindest ein beruhigtes Leben führen. Mhm. Dass Sie dann nicht vor allem gesichert sind, ist die andere Sache. Aber mit einer allgemeinen Unsicherheit leben wir auch in anderen Bereichen. Mhm. Aber das ist das Wenige, leider das Wenige, was die Nutzer tun können, aber eben auch tun müssen.
Also 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Fiete Stegers, letzte Einschätzung von Ihnen ist also jetzt diese digitalisierte Welt aus Ihrer Beobachtung heraus eher Fluch oder Segen?
Na, aus meiner Beobachtung ist es doch ein Segen, sonst würden wir es ja nicht alle täglich benutzen. Mhm. Aber es ist halt eben ein Punkt, bei dem man jetzt keine Technikabfolgenschätzung 10, 15 Jahre in die Zukunft machen kann. Und es ist ein ungeheuer dynamisches Feld, bei dem sich jeden Tag was tut, bei dem große Konzerne und kleine innovative Firmen die Sache vorantreiben und die nicht bei jedem Punkt über alle Konsequenzen des Ganzen nachdenken. Und die Politik, die Polizei, sicherlich auch die Wissenschaft, ist da nicht so schnell dabei und kann nur versuchen, diese Prozesse zu begleiten und auf Punkte hinzuweisen und die Zivilgesellschaft. Aber das geht insgesamt mit so einer rasanten Geschwindigkeit, dass wir da alle ein bisschen beiseite stehen.
Also durchaus weiter unterwegs sein, aber immer mit einer gehörigen Portion Misstrauen.
Ja, also wenn Sie dort nicht unterwegs sein wollen, dann werden Sie abgehängt irgendwann. Mhm. Also das ist ja, überlegen Sie mal, wer vor 5 Jahren ein Smartphone hatte und wer jetzt ein Smartphone hat, und gucken Sie mal in einer, morgens im Bus oder in der U-Bahn, wer noch Zeitung liest und wer auf einen kleinen Bildschirm guckt. Da sehen wir mal, welche Bereiche das schon alles erfasst hat.
Angriffe aus dem Netz. Wie können wir Verbraucher uns dagegen schützen? Haben wir diskutiert mit Ihnen heute in der Redezeit und mit unseren Gästen. Gerade gehört Fiete Stegers, er ist Kollege vom Norddeutschen Rundfunk, Experte für Netzwelten, mit André Schulz, dem Bundesvorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, und mit Linus Neumann, dem Sprecher vom Chaos Computer Club. Ihnen Dank fürs Zuhören, Dank fürs Mitdiskutieren und den Gästen natürlich Dank dafür, dass Sie heute Abend die Zeit sich genommen haben, hier das ein oder andere ein Stück weit mehr zu erläutern. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Thema morgen in der Redezeit: 15 Jahre nach dem PISA-Schock. Wie steht es um die Chancengerechtigkeit? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr dann wieder anrufen über die kostenlose Servicetelefonnummer 08000 441777 oder ab sofort sich schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Morgen 15 Jahre nach dem PISA-Schock. Wie steht es um die Chancengerechtigkeit? Das Thema in der Redezeit am Donnerstag. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Wir vom Team der Redezeit wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bei uns geht's weiter mit den Nachrichten und danach Play Jazz, heute mit Thomas Haag.
Wissen, was die Welt bewegt.